und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast, und Vorglühen, dem Popmusik-Podcast ohne Untertitel. Wir haben doppelte Internetleitungsbelegung heute. Wir haben uns zu einem Collabo-Mammut-Podcast zusammengetan, denn wir haben uns Großes vorgenommen. Wir wollen versuchen, eine Einführung zu geben in einen Begriff, ein Phänomen, eine Szene, einen Musikstil, Fragezeichen, namens Hyperpop. Und dementsprechend begrüße ich heute gleich vier weitere Co-Hosts im virtuellen Podcast-Aufnahmestudio. Yannick, Nikolai, Carina, Fionn, Grüße.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Grüße.
Seid ihr gut aufgelegt? Seid ihr ausgeschlafen? Läuft die Technik?
Alles läuft. Nein.
Alles super.
In unserer beider Podcasts ist der Begriff Hyperpop ja auf jeden Fall schon hier und da mal vorgekommen. Ich habe da bei Diskothesen auf jeden Fall gemerkt, wir haben bei Charlie XCX zum Beispiel darüber gesprochen, hier und da mal bei Songs der Woche versucht, den Begriff zu erklären, versucht, ihn abzugrenzen von anderen Begriffen wie Deconstructed Club Music. Und auf jeden Fall gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist und dass man seine eigenen Beschreibungen und Definitionen immer wieder mal revidieren und überholen muss. Deswegen, heute zu fünft wird ganz viel diskutiert und dann hoffentlich danach ganz viel präzisiert. Und dann haben wir hoffentlich am Ende eine verständliche und umfassende Beschreibung des Phänomens Hyperpop. Mal schauen. Das ist zumindest die Ambition. Und ein weiteres Mittel, um es verständlich zu machen, ist, wir werden parallel zum Podcast eine kleine Playlist kuratieren über Spotify, auch wenn wir wissen, dass es Menschen gibt, die Apple Music nutzen oder Deezer. Leider ist es wahrscheinlich für die meisten Menschen doch am praktischsten, wenn wir uns hier an Spotify hängen. Eine Playlist, in die wir immer wieder mal Tracks, die wir hier bei der Diskussion erwähnen, die vielleicht bestimmte Punkte besonders gut veranschaulichen, die besonders gute Beispiele sind für Hyperpop. Die werden wir dann da reinpacken laufend. Und dann kann man gerne beim Hören da an den Diskothesen und Vorglühen Empfangsgeräten mal pausieren, mal reinhören, dann den Podcast weiterhören. Und am Ende freuen wir uns natürlich wie immer auf Feedback, auf Interactions bei Diskothesen auf Instagram, Vorglühen auf Instagram und so weiter und so fort. Yannick,
ja.
Du hast dich ein bisschen in die History eingelesen, damit wir vielleicht, bevor wir in die weitere Diskussion einsteigen, alle ein bisschen gemeinsamen Wissensstand haben. Was kann man denn da, ohne zu ausufern zu werden, schon mal sagen?
Das mit dem Ausufern könnte schwierig werden, kann man vielleicht dazu sagen. Weil dieser Begriff, wie wir das ja von dir gerade schon gehört haben, irgendwie doch relativ schwer zu fassen ist. Und es auch nicht so richtig zurückverfolgbar ist, woher denn dieser Genrebegriff oder Überbegriff für eine Gruppe MusikerInnen jetzt genau herkommt. Aber so richtig präsent aufgetreten ist das Ganze zum ersten Mal im Kontext von PC Music. Lange war tatsächlich auch, wenn man jetzt mal auf Wikipedia schauen möchte, der Begriff Hyperpop einfach nur ein Unterpunkt des PC Music Wikipedia-Artikels. Seit, ich glaube, 2 Wochen ungefähr existiert ein eigener Wikipedia-Entry für Hyperpop, der nur so aus 10 Sätzen besteht. Da könnten wir uns, wenn wir Lust haben, auch mal dran machen und das global irgendwie ausarbeiten.
Hoffen natürlich, dass die HörerInnen uns sofort als Primärquelle dann verlinken werden. Ja. Die Wikipedia-Community, liebe Grüße.
Das ist auch noch so eine Bubble, in die man sich noch hereindingen muss, ne?
Boah, Digga, ich hab das schon gemacht. Vergiss es. Es ist ein hermetisch abgeriegeltes System.
Okay, krass. Auf jeden Fall ist dieser ganze Begriff so vor so 6, 7 Jahren zum ersten Mal im PC-Music-Kontext größer aufgeploppt und wurde dann auch von Pitchfork zum Beispiel gecovert in einem relativ umfangreichen Essay, das versucht, alles, was eben um A.G. Cook herum passiert, der 2013 dieses Label gegründet hat, PC Music, um so KünstlerInnen, die am Mainstream-Markt keinen Platz finden, irgendwie in so ein subversives Hyperpop-Gewand zu kleiden, als Creative Director und Man erkennt das dann stilistisch daran, dass die Musik sehr, sehr glossy und glatt produziert ist und sich sehr bei so EDM und Dance-Pop bedient. Das Ganze aber oft ad absurdum führt und immer so einen ironischen Touch. Also die KünstlerInnen funktionieren alle so ein bisschen in ihrem Auftreten wie ein Meme von etwas Existierendem. Und dadurch stellt sich natürlich die Frage, was ist davon ernst gemeint? Gerade wenn man dann auch sieht, dass da Kinderlieder zum Beispiel auch veröffentlicht werden und sich ein A.G. Cook auf Max Martin als große Inspirationsquelle beruft, der ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, alternative Musik zu machen. So hat das Ganze dann eben so einen memehaften Internetcharakter bekommen, der dann den ersten interessanten Twist so richtig gekriegt hat, an dem Moment, an dem so alle anderen Internetmusikgenres meistens sterben, weil sie ihr Meme-Potenzial ausgeschöpft haben. Da kann man dann zum Beispiel so Vorgänger-Genres wie zum Beispiel irgendwie Witch House oder Vaporwave in den Raum werfen, die dann kurz bevor das Ganze aufgekommen ist, schon mal der Schnelllebigkeit des Internets zum Opfer gefallen sind. Und elementar ist da dann eine Künstlerin wie Sophie, die eben diese sehr glossy und ja, also diese glossy Musik nimmt und dem Ganzen so einen Twist gibt von dem britischen Entwurf von Deconstructed Club Music, sich zum Beispiel auf so Künstler wie Jam City beruft. Da wird dann eben dieses Debütalbum Classical Curves häufig als Referenz rangezogen. Und dadurch bekommt dann dieser Bubblegum-Bass, wie PC Musics Musikstil oft beschrieben wird oder genannt wird als Genre-Einordnung, so einen sehr düsteren Twist. Und das Ganze mündet dann so 2016 in der Integration von Charlie XCX in diesen musikalischen Kosmos durch eine Kollabo von Sophie und Charlie XCX eben mit der Room Room EP, die nach wie vor zu den elementaren Bestandteilen eigentlich beider Diskografie zählt.
Kann man schon von einem Klassiker sprechen?
Ja, ne? Ja, würden wir. Ein moderner Klassiker aber.
Charlie XCX hat kürzlich erst Vroom Vroom Merchandise zum ersten Mal auf den Markt gebracht und ich habe mir natürlich sofort, liebe Grüße an meine Freundin Sophia, die mir sofort ein Vroom Vroom T-Shirt gekoppt und geschenkt hat.
Haltet ihr es eigentlich für besser, das Vroom Vroom auszusprechen oder Vroom Vroom?
Vroom Vroom, ja, das ist jetzt.
Du könntest ja auch beides machen, du könntest ja Vroom Vroom machen.
Ei.
Vielleicht erwähnen wir an der Stelle, bevor du weitermachst, erwähne ich schon mal, dass mir bei Witch House und Vaporwave auch das Genre Nightcore einfällt oder das Phänomen Nightcore, sagen wir vielleicht
eher. Wo hast du das denn her?
Absolut gezaubert. Das kam aber jetzt unerwartet.
Magisch.
Es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir versuchen, diesen Podcast aufzunehmen und dass mir ganz spontan das Phänomen Nightcore einfällt. Das habe ich tatsächlich irgendwann als Teenie auf YouTube entdeckt und das waren also ursprünglich tatsächlich, glaube ich, ein skandinavisches DJ-Duo, das so hieß und das Remixes von Trance- und Eurodance-Songs gemacht hat. Also darüber kommt dann vielleicht auch so ein bisschen der Trance- und Eurodance-Einschlag in die PC-Music Mucke rein. AJ Cook verwendet ja auch gerne mal die Supersaw sehr präsent. Und daraus wurde dann irgendwann eine Welle von Coverversionen von Pop-Songs, die auf oder nicht Coverversion von Remixes von Popsongs, die auf Soundcloud und YouTube hochgeladen wurden, bei denen im Prinzip einfach nur das Tempo beschleunigt war und die Vocals nach oben gepitcht und dann vielleicht noch so eine Four-to-the-Floor-Bass drunter gelegt. Und das galt dann, und dann konnte man sich halt irgendwie aus Jux auch irgendwann nicht mehr nur Eurodance-Remixes, sondern auch den Nightcore-Remix von In the Air Tonight da anhören. Und dann war immer noch irgendein Anime- oder Manga-Cover dazu auf YouTube zu sehen. Und ich glaube, diese Anime- und Manga-Communities und ihre Foren und so weiter waren wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, das zu verbreiten und populär zu machen. Und ich glaube, da die auch irgendwie relativ viel, ne, in diesen Internet-Ästhetik-Sphären unterwegs waren und auf Soundcloud, kann ich mir sehr gut vorstellen, und das zeitlich auch so ein bisschen überlappt, dass AJ Cook und PC Music davon anfangs recht deutlich inspiriert waren.
Darauf komme ich, wenn wir über diese zweite Ära des Hyperpop sprechen, auch nochmal zurück.
Ich habe zwischendurch irgendwo auch gelesen, dass es mal eine Weile, bevor man sich so ein bisschen auf diesen Begriff Hyperpop eingeschossen hat, als Beep-Bop oder Beep-Boop-Musik bezeichnet wurde. Liegt es richtig? Liege ich da richtig?
Ist das nicht ein früher Track von Sophie sogar?
Ja, Beep gibt's. Ja. Auf dem Product Mixtape ist das heißt es so, ne? Ja, Product.
Ja. Es gibt auch von Kiro Kiro Bonito, so einer Londoner Band, die auch dann teilweise von PC Music gefeatured wurde. Ein paar Songs auf Soundcloud, die den Tag Ultrapop haben. Also ich glaube, wie das so ist, werden dann in den entsprechenden Sphären, ich habe auch irgendwo mal gelesen, der Begriff Hyperpop käme von Reddit, wo es auf jeden Fall ein sehr aktives PC-Music-Subreddit gibt und so weiter, sind wahrscheinlich diverse solche Genrebegriffe durch die Gegend geworfen worden und Hyperpop ist dann irgendwie hängen geblieben. Aber ja auch erst ein bisschen später, ne, Yannick?
Zu welcher Ära gehört denn jetzt was hier?
Ich glaube, bisher so ziemlich alles, was genannt wurde, gehört zu dieser ersten Ära, die noch um PC-Music entstanden ist. Übrigens da auch große Empfehlung ist der Soundcloud-Channel von DJ Victor Borge, der Mashups macht, die ihresgleichen suchen, zum Beispiel Sophie und Katy Perry oder Schnuffel und Blady. Also ganz wunderbare Sachen, die da passieren, die auch eben in dieser Bubble stattfinden und die meistens auch mit Nightcore als Hashtag versehen sind, selbst wenn sie nicht nach Nightcore klingen. Es wird also einfach mittlerweile komplett ohne Kontext verwendet, wie man das in dieser Post-Genre-Welt doch so gerne macht. Und ich führe das einfach mal fort, was ich gerade eben angefangen habe, historisch. Und zwar findet eben diese PC-Music-Bubble dann so 2017 roundabout so einen ersten richtigen Einschlag im Mainstream, dadurch, dass eben Sophie sehr, sehr namhafte Kollaborationen innerhalb von nur einem Jahr platziert. Zum einen auf dem Cash McCat-Album mit Camilla Caballo und mit Mö. Und zum anderen auf dem Vince Staples-Album, auf dem sie zusammen mit Flume, Kendrick Lamar, A$AP Rocky und eben Vince Staples-Songs platziert hat. Also durchaus A-Liga der etwas edgy Popmusik. Und parallel dazu entwickelt sich eben dann abseits von dieser UK-Blase, in der das seinen Start gefunden hat in den USA mit den 100 Gags, das komplette Chaos als Gegenentwurf davon, weil die dann sich auch von den Wurzeln im Dance-Pop oder im generell in der Mainstream-Pop-Musik lösen und einfach absolut alles, was irgendwie klingt, verzerren und schreddern und in sehr, sehr sprunghafte, schnelle Songs gießen. Und ja, damit sind wir dann quasi in dem Ursprung dieser zweiten Generation Hyperpop, die sich auf zum Beispiel maßgeblich PC Music berufen, bei denen aber scheinbar gar keine erkennbare Intention mehr hintersteckt. Also es gibt irgendwie nicht mehr diese erkennbare Industriesubversion, die das Ganze antreibt, sondern es ist einfach wirklich pure Lust am Chaos und daran, nicht mehr in Genres zu denken. Da ploppen dann jetzt zum Beispiel so Künstler wie Guppy auf, der in 5 Minuten siebenmal, also der so einen Chorus hat, der zweimal im Song aufkommt und dazwischen sind 7 Parts, die komplett unterschiedlich klingen und alles wird nur noch internettypisch im Chaos ertränkt.
Man merkt also, wir haben uns einiges vorgenommen, wenn wir versuchen, jetzt einen Begriff zu beschreiben, unter dem sich ganz viele Artists versammeln, die sich alle ein Stück weit darüber definieren, dass sie keinen Fick auf Genres geben.
Genau.
Aber wenn ich mal versuche, das so ein bisschen zu kondensieren, also es gibt ja offensichtlich so zwei Ären, in dieser Historie, die du jetzt abgerissen hast. Die PC-Music-Ära, die runtergebrochen, würde ich sagen, Elemente von Mainstream-Pop, gerade 90er und 2000er Mainstream-Pop, die irgendwie als besonders corny oder besonders mainstreamig empfunden werden, nehmen und die dann wiederum so überzeichnen, dass sie plötzlich nicht mehr corny und poppig sind, sondern eigentlich schon fast Experimentalmusik sind. Und das Zweite, was man dann ab 100 Gags ausmachen kann, ist etwas, was stark in Verbindung steht mit Soundcloud-Rap und auch diversen anderen Phänomenen wie Rina Sawayama und so weiter, die wir zuletzt beobachten konnten, wo junge Artists sehr scheuklappenfrei alle Genres kombinieren, weil sie halt mit Streaming aufgewachsen sind und ihnen deshalb auch alle Genres aus allen Ähren als Inspiration zur Verfügung stehen. Und so kommt es dann bei den 100 Gags irgendwie zu einem Song wie Stupid Horse, in dem Ska, Dubstep und Hardrock-Gitarren irgendwie zusammen verwurstet werden.
Mhm. Ja.
Sag mal, heißen die eigentlich Randnotiz 100 Gags oder 100 Gags? Wir hatten jetzt beides schon. Darf man einfach beides sagen?
Ich glaube, sie selbst sagen 100 Gags, oder?
Okay. Ich hätte intuitiv auch 100 Gags gesagt. Hat jemand den Versuch, sich schon mal an so einer knappen Zusammenfassung irgendwie Definition oder whatever zu versuchen, noch was hinzuzufügen?
Ja, ich habe in meinen Notizen etwas. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe es entweder de- oder überpersonalisierte Cyborg-Musik.
Ja. Das de- oder überpersonalisiert weist, glaube ich, auch auf einen interessanten Punkt hin. Yannick, du hast das auch schon so ein bisschen Ironisierung von Popmusik genannt. Und das ist ein Vorwurf, in Anführungszeichen, dem sich, glaube ich, die PC-Music-Leute am Anfang häufig gegenüber gesehen haben. Das sei ja alles nur eine Parodie von Popmusik.
Dazu gibt es ein, ich grätsch mal rein, interessantes Interview mit den 100 Gags bei Pitchfork, in dem sie genau damit irgendwie konfrontiert werden und die dann halt reagieren damit, dass die Leute, die darin eben nur dieses Unterkühlte sehen und dem Ganzen, oder dieses Unterkühlte Ironische sehen und dem Ganzen die Emotionen absprechen, nicht merken, dass das ja die Methode des Ausdrucks am Ende ist. Selbst wenn es irgendwie auf eine ironische Art und Weise ausgedrückt wird, dann ist ja die Intention für das, was man sagen will und die Ironie als Mittel dafür nutzt, ja auch mit Teil dieser Musik. Also dieses Outsidertum.
Ja, also ich glaube, ein Grund, warum dieser Eindruck entsteht, ist, dass A.G. Cook halt am Anfang einfach mit ganz vielen seiner FreundInnen zusammengearbeitet hat, weil er sich auch in erster Linie dafür interessiert hat, wie man irgendwie Vocals bearbeiten kann und so weiter. Das heißt, die mussten jetzt nicht vorher bereits namenhafte oder auch nur gute MusikerInnen oder SängerInnen sein. Und die ganze Inszenierung dann aber zum Beispiel bei einer Hannah Diamond oder so aussah, als wäre die längst ein Riesenstar in der Art und Weise, wie sie so visuell in Szene gesetzt wurde. Und das andere ist, dass man denkt, weiß ich nicht, dann der Photoshop-Effekt auf den Hannah Diamond-Bildern oder eben auch der Autotune-Effekt auf der Stimme sei immer etwas Künstliches, etwas Verfremdendes, anstatt das auch als legitimes künstlerisches Mittel quasi zu akzeptieren, das auch dazu dienen kann, so sich auszudrücken, genauso wie der Effekt auf der Gitarre oder was auch immer, ne? Und das, finde ich, wird gerade bei Hannah Diamond, ist irgendwie für mich so das Paradebeispiel dafür. Ich finde, auf Reflections von Hannah Diamond wird das sehr deutlich, weil das eigentlich ein Trennungsalbum ist. Und gerade in den Momenten, in denen ihre Stimme dann irgendwie so die krassesten Autotune-Kapriolen schlägt, die Mucke so am emotionalsten ist eigentlich.
Das hast du ja im Rap mit Leuten wie Lil Uzi und Future, ja auch im Mainstream, lange schon.
Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, das irgendwie so in einem knackigen Satz zusammenzufassen, aber ich habe versucht, irgendwie mal aufzuschreiben, wie das für mich klingt. Und was ich bei allen gefunden habe, war das, was Mattes auch gerade, oder bei den meisten dieser Acts, die wir als Hyperpop labeln, dass wir es meistens mit ganz extremen Vocals zu tun haben, weil sie extrem bearbeitet sind mit Vocoder, mit Autotune oder besonders hoch gepitcht. Das habe ich irgendwie bei den meisten gefunden. Und dann so ein Ansatz von scheinbarem Chaos, dadurch, dass da auch so ganz viel gelayert auf einmal passiert, aber irgendwie spielt er doch auch, und das ist so ein Clash an Gegensätzen, auch so klare Details eine Rolle. Sei das jetzt irgendwie so eine ganz gezielt gesetzte Synthline oder so eine super harte Kickdrum, die auf einmal einsetzt. Also das ist auch so ein Kontrast, finde ich, innerhalb dieser Elektronik, der da ständig stattfindet. Ja, fragt mich nicht nach einem Satz, der es zusammenfasst.
Ja, aber das ist doch schon mal sehr nice, obwohl es irgendwie unheimlich viele verschiedene Subströmungen vielleicht in der Hyperpop-Geschichte gibt, ist das also der kleinste gemeinsame Nenner?
Vielleicht, ja. Und so eine Offenheit, wie wir auch schon gesagt haben, nicht nur auch verschiedenen Stilen gegenüber, sondern auch diese Szene ist ja auch extrem offen für verschiedene Personen, verschiedene Identitäten, aber da gehen wir später drauf ein, denke ich.
Das ist halt auch so das, worüber ich mir Hyperpop definiere, weil ich selber da musikalisch überhaupt keinen Zugang zu finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich sehe das eher dann so als eine Form von Internetbewegung oder so ein Vergemeinschaftungspotenzial von Millennials und versucht dann irgendwie...
Shots.
Also ohne das jetzt böse zu meinen, weil ich finde, da kann man irgendwie was sehr Positives draus ziehen und dann versuche ich mich so dieser ganzen Sache zu nähern, um mich dann eben nicht mit der Musik kaputt zu machen.
Es ist das definitiv auch. Ich finde auch nice, auf jeden Fall auch die Perspektive repräsentiert zu haben im Podcast, dass man PC-Music einfach oder Hyperpop einfach nur stressig findet. Weil das geht ja mit Sicherheit auch vielen Menschen so, wenn sie sich irgendwie das erste Mal damit beschäftigen.
Ja, mir wird immer gesagt, ich werde es lernen oder you'll get used to it, so nach dem Motto. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch so ein Meme geworden, dass man den Leuten, die mit PC-Music und so nichts anfangen können, dass man immer so auf die Schulter haut, so irgendwann werdet auch ihr das verstehen.
Wie beim Kaffee und beim Bier und so, ne? Oder wenn du erstmal eine Flasche Mate getrunken hast oder so, dann schmeckt's.
Ja. Es geht mir aber relativ ähnlich. Ich hab jetzt nichts gegen Hyperpop, aber mich fasziniert es auf einer theoretischen Ebene, als dass es mich tatsächlich auf Dauer unterhält. Also ich habe auch mehrfach versucht, beim Joggen irgendwelche Alben, die mir Mattes, der ja bekennender Diskothesen Hyperpop-Lobbyist ist, empfohlen hat oder irgendwo von erzählt, versucht anzuhören. So, ich habe es meistens so irgendwann wieder ausgemacht, weil es mir einfach irgendwie zu viel. Also ich bin, Nikolai, du bist nicht alleine.
Juhu, zum Glück.
Ich glaube, ich habe die beschissenste, ich mache noch einmal kurz, die beschissenste Definition dafür überlegt, weil ich irgendwie für mich versucht habe, das ein bisschen perspektivisch zu definieren, dadurch, dass sich das Ganze ja immer weiter entwickelt hat. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass Hyperpop vielleicht einfach eine Kumulation von aller Internetmusik ist.
Ja.
Das ist eine geile These.
Ja. Und ein Satz.
Ja. Das können wir auf jeden Fall herausgreifen als Texttafel für den Social Media Content zu dieser Folge. Wenn Fionn schon mit der theoretischen Annäherung kommt, ich habe da mal in Pop-Panorama der Gegenwart von Jens Balzer nachgelesen. Ein beliebtes deutsches Pop-Theorie-Werk.
Jetzt wird's corny wie der Müsli-Riegel.
Und da schreibt er auch über PC-Music und er beschreibt PC-Music da als akzelerationistisch. Er begreift eigentlich in diesem Buch viele Popmusikbewegungen in ihrem Verhältnis zur Moderne oder auch in ihrem Verhältnis immer zueinander. Und dann sagt er halt irgendwie über Sachen wie Devendra Banhart oder Animal Collective, dass die bewusst das Tempo rausnehmen und irgendwie Platz für Improvisation und Jam lassen, um irgendwie mal durchzuschnaufen, so angesichts der kapitalistischen digitalen Welt, in der wir leben. Und im Gegensatz dazu bilden PC-Music diese Welt ab. Aber das heißt nicht, dass sie dem gegenüber unkritisch sind, weil, versteht er also, wie es Nikolai und Fionn geht, die Musik so stressig ist, dass sie selbst uns Digital Natives und Generation TikTok und was weiß ich beim Hören immer noch erschöpft und irgendwie stressig erscheint. Und dadurch drückt sie quasi aus, wie es uns in der digitalen Moderne geht oder im Hyperkapitalismus geht.
Ja, ich finde das.
Ich finde bei einigen der Pop-Momente, sage ich mal, von den Leuten aus dem PC-Music-Camp, findet das dann eigentlich auch schon eine musikalische Abbildung, also diese Erschöpfung. Auch wiederum bei einer Hannah Diamond zum Beispiel, wenn es irgendwie gerade eine total wilde Techno-Strophe gab und dann kommt so ein ätherisch säuselnder Autotune-Ruhe-Moment, dann ist das erst so ein alles auf einmal und dann irgendwie so ein schwebendes Nichts. Das ist dann die Erschöpfung, wenn man dann zu Boden gefallen ist und rücklings auf dem Teppich liegt, nach den Weihnachtseinkäufen oder so. Das lässt sich auch auf Identitätskategorien übertragen, vielleicht sogar, ne? So viele irgendwie Gender-Identitäten gleichzeitig zu performen, wie eine Dorian Electra, ist sicherlich auch nicht nur befreiend, sondern irgendwo auch erschöpfend. Und so eine Performance will ja wahrscheinlich auch nicht einfach nur quasi eine kapitalistische Logik auf Gender übertragen, in dem Sinne, wir müssen versuchen, alles auf einmal zu sein, sondern am Ende will sie ja eigentlich Gender-Kategorien zerstören. Also kommt nach dem Chaos immer ein Nichts.
Das ist ja das, was ich gerade meinte mit über- bzw. depersonalisiert. Aber da sprechen wir ja gleich drüber.
Ich wollte noch kurz ergänzen, weil ich es ganz cool fand, dass du das mit dem Akzelerationismus angesprochen hast. Weil, also ich habe
Können wir mal kurz erklären, was das ist? Wir sind ja jetzt hier nicht in einem Uni-Seminar und müssen unseren Akademiker-Background so voll ausspielen. Was ist
Akzelerationismus? Ich habe keine Ahnung, das kann man auch mal zugeben. Keinen Plan.
Also das ist so eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art kybernetisches Beschleunigungsprinzip. Also man macht irgendwie alles schneller, damit irgendwie der Kapitalismus überwunden wird.
Okay.
Und da gibt es halt Leute, die das von links versuchen, es gibt auch Leute, die das von rechts versuchen. Und die kumulieren sich so ein bisschen an dieser Warwick University, war das damals, glaube ich, dann, wo so Leute wie Nick Land oder Nick Cernicek waren und unter anderem eben auch Mark Fisher, auf den ich gerne kurz zu sprechen kommen würde, weil mich das alles mit PC Music und Hyperpop sehr auch an seine Ausführungen zu Hauntologie etc. Erinnert. Das hat er damals so Mitte der 2000er als einen Genrebegriff angelehnt an Derrida benutzt, um halt eben Musik unter anderem von Burial oder so zu beschreiben, die irgendwie bewusst sich an dem Vergangenen orientiert, um aufzuzeigen, dass wir irgendwie keine Zukunft mehr haben, dass in der Musik quasi drinsteckt, wir wiederholen uns immer nur noch und unsere Zukunft wurde uns quasi genommen. Man steckt irgendwie in so einer Form von einer kulturellen Sackgasse. Und wenn ich jetzt sehe, dass quasi im Hyperpop so klassisch postmodern die Zeichen quasi anarchistisch nur noch wiederholt werden und immer schneller und immer schneller, dann kann man natürlich fragen, ist das jetzt irgendwie eine Form von Subversion oder ist das einfach nur irgendwie eine Beschleunigung, die eigentlich letztendlich nur dem kapitalistischen Markt zugutekommt? Und da möchte ich jetzt keine Abrede gegenüber Postmodernität führen, aber ich sehe die Kritik da immer sehr gut, dass man halt sagt, wenn sich etwas nur noch wiederholt und das es auch immer schneller tut, dann sind wir am Ende nicht wirklich bei einer Überwindung, sondern wir sind einfach in so einer Dauerschleife. Und das führt dann eher dazu, dass die Leute darin geblendet sind, dass sie sich keine mögliche Alternative zu einem Kapitalismus vorstellen können. Also wenn wir kulturell immer nur noch das Gleiche vorgesetzt kriegen, sind wir auch nicht mehr in der Lage, uns Alternativen überlegen zu können. Wir werden da irgendwie nicht gepolt und man wird Millennials fragen, die leben ja quasi nur im Kapitalismus. Für die gibt es keine Systemalternativen in dem Sinne. Und mir fehlt da persönlich immer der Marx bei solchen Geschichten, weil Identitätspolitik in Ehren und auch Genderbrechen in Ehren. Aber ich würde es mögen, wenn die jungen Leute vielleicht auch dann marxistische Analyse.
Die jungen Leute.
Ja, ich weiß.
Die Kids TM.
Es ist viel verlangt wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass diese Bewegung tatsächlich das Potenzial hat, das zu schaffen, Identitätspolitik auch mit Klassenkampf zu koppeln. Irgendwie, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
Also, was man sagen kann, die ständige Wiederholung ist ja an sich der Loop oder so. Die ständige Wiederholung ist ja so von daher vielleicht ein Grundprinzip der elektronischen Musik. Und dieses alles Zitieren, das findet sich eben seit Soundcloud-Rap in vielen Bereichen der Popmusik wieder. Und dadurch, dass im Hyperpop, wie wir jetzt gesagt haben, das alles kumuliert, wird jetzt zumindest soundästhetisch so ein bisschen auch ausgedrückt, dass es sich irgendwie selbst zerstört oder dass quasi die Maschine so schnell läuft, dass sie dann durchbrennt, dadurch, dass dann Noise-Ästhetiken und Störgeräusche und so weiter reinkommen. So, das wäre jetzt vielleicht meine spontane Lese.
Würde ich einen Cosign geben sogar.
Ja, klingt für mich auch gerade plausibel.
Nice. Wo Nikolai schon von Identitätspolitik geschimpft hat.
Eigentlich nicht schimpfen, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin da eigentlich großer Freund von. Sie darf nur nicht so eine Art von Weaponization von Identitätspolitik werden, dass man die vorgibt, aber eigentlich bleibt alles so, wie es ist.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Gefahr, die aktuell so besteht, wenn man sich so mit dem schon genannten Reddit-Forum auseinandersetzt. Da gab es ja auch schon einen Text darüber, dass Hyperpop jetzt final in den Mainstream eintritt und eben dieser Safe Space für andere Geschlechtsidentitäten und dergleichen mehr zu verloren gehen scheint. Und es gibt auch schon da so eine kleine Diskussion darüber, ob das denn jetzt die Menschen, wenn jetzt so ein 100-Gags-Video oder auch so eine Shy Girl da ein größeres Publikum anziehen, ob das jetzt die Menschen für andere Geschlechtsidentitäten sensibilisiert oder eben halt einfach nur die hegemonialen Rollenbilder, die es im Pop und generell in der Gesellschaft gibt, einfach nur wieder reproduzieren und dann da eben auch an ihre Grenzen stößen und das dann halt entsprechend übertragen wird oder eben nicht. Könnt ihr mir folgen, Leute?
Ja, ja klar. Ja. Also da glaube ich, dass das aber nicht, also da allein dadurch schon nicht passiert, dass selbst wenn irgendwie die Verwertungsmechanismen von Major-Labels da jetzt reingehen und das Ganze adaptieren, dass ja in dem, also in dem Internet immer noch genug Rückzugsmöglichkeiten für die Leute sind, die sie da brauchen. Vorausgesetzt, es wird nur diese Ästhetik adaptiert.
Ich habe
deswegen, deswegen sind die auch sehr protective gegenüber mit ihrem Space. Ne? Also Nicola hat ja eben die Community schon mal erwähnt, auch als möglichen Zugriff zum Phänomen Hyperpop. Und es gab ja zum Beispiel, als in dieser Spotify-Playlist, um die sich jetzt auch eine Weile herum irgendwie so ein Hyperpop-Diskurs entfaltet hat, als die dann mal von A.G. Cook, also eigentlich dem Hyperpop-OG, gastkuratiert wurde und der dann aber da so Leute wie Kate Bush und Madonna reingepackt hat, gab es fast schon so einen kleinen Shitstorm. Also da merkt man, diese Community ist super protective und will, dass da quasi nur Underground-Artists stattfinden und ganz viele Underground-Artists, die auch irgendwie sehr jung sind, die queere Identitäten haben, die off-color sind und so weiter. Und das hat dann natürlich zwei Ziele sogar. Zum einen supportet man dann irgendwie diese Artists, die, also es ist, glaube ich, ungewöhnlich, wie viele ungesignte Artists in dieser offiziell Spotify-kuratierten Playlists stattfinden. Und die können da, also diese Playlist hat auch nicht so übertrieben viel Follower, aber
schon im sechsstelligen Bereich.
Ja, aber es ist wohl überproportional viel auch noch, wie viel Hörer in dieser Playlist sich dann tatsächlich irgendwie so downloaden oder in ihre eigenen Playlists packen im Vergleich zu anderen Spotify-Playlists und so, ne? Also das birgt dann schon eine Chance für irgendwie Underground-Artists relativ schnell da Gehör zu finden. Und zum Zweiten hält man dadurch natürlich auch Leute aus dem Safe Space oder Safer Space raus, weil man kann dann irgendwie auf Reddit auch lesen von irgendwie Transmenschen zum Beispiel, wie ungewöhnlich das sein, wie sehr sie das schätzen, dass das ein Space im Internet ist, wo sie so gar nicht mit Transphobie zu kämpfen haben.
Das ist etwas, was du sehr schön hast aufgegriffen. Ich finde es auch schön, dass du gerade schon Kate Bush und Madonna erwähnt hast, denn wenn man sich so ein bisschen diese Pop-History anguckt, dann ist natürlich dieses Spiel mit Identitäten und Geschlechtern jetzt nicht unbedingt neu. Das hast du bei Madonna, das hast du bei Prince, das hast du bei Bowie. Anders ist es jetzt aber hier bei Hyperpop so, dass das tatsächlich aus den eigenen Reihen stattfindet. Dass halt Leute, die sich als trans verstehen oder als queer verstehen, hier Musik produzieren und das aber nicht so abgeriegelt. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem, dass man immer so vorher so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, so wenn man Popmusik mit entsprechenden Einflüssen aus der New Yorker schwulen Szene, in Anführungszeichen, dass das so ein abgeschlossener Raum ist, der so ganz weit weg ist und nichts mit der Welt zu tun hat, in der man diese Musik konsumiert, die sich darauf bezieht. Und das ist bei Hyperpop ein bisschen anders. Das ist quasi aus der Mitte heraus und für jeden jederzeit zugänglich. Und es ist ein bisschen kompliziert für jemanden, der halt sich auch eher als cis, so wie ich, versteht, das zu greifen, aber ich habe das Label PC Music, also in Bezug auf Computer, mal genommen, weil der Begriff PC Music das eigentlich ganz schön veranschaulicht. Es gibt nämlich ja halt das P und das C und das ist Personal und Computer und dann hast du eigentlich schon eine Range, auf der sich Hyperpop bewegen kann, nämlich zwischen dem Menschlichen, dem Personal und dem Computer, dem Maschinellen. Und so hast du eine Auftritts-Inszenierungsrange, wo du dich dann verorten kannst. Und das kannst du natürlich auch auf Geschlechterbilder und Geschlechterrollen übertragen. Kapiert ihr, was ich meine?
Ja. Klar, also es ist was Non-Binäres zwischen Mensch genau. und Maschine und was Non-Binäres zwischen Geschlechtern. Ja.
Genau, und wenn man das mal, und es, wir haben ja jetzt auch schon von der Akkumulation von Internetphänomenen gesprochen, was noch gar nicht genannt wird, ist so ein bisschen die Tumblr-Ära, finde ich. Es ist so, auch gerade mit dem Aufkommen von so Future R&B und Weekend und Frank Ocean und Kelela und am Ende halt irgendwo dieses ganze FKA Twigs-Zeug, das ist auch alles schon irgendwo verortet in dieser Welt, die irgendwo auch anfängt mit Techniken und Manipulation zu arbeiten und gerade auch ähnlich wie Sophie oder auch Arca treten ja anfangs auch Weekend und Frank Ocean zum Beispiel gesichtslos auf. Man weiß nicht, wie die Leute aussehen und es spielt auch einfach erstmal keine Rolle. Also gerade bei Arca ist es ja ziemlich massiv eigentlich gewesen. Die hat sich ja eigentlich erst vor 2 Jahren so öffentlich als nicht binär bezeichnet. Vorher war das eigentlich eine geschlechtslose Person. Und so ähnlich läuft das halt eben auch auf einer musikalischen Ebene ab. Das ist halt also in der Rezeption nicht geschlechtlich konnotiert ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Rock, Hip-Hop oder Punk nimmst, dann hast du eigentlich immer den Macker als zentrale identitätsstiftende Position. So, also beim Hip-Hop ist ja ganz extrem, da ist ja, you know. Und bei Hyperpop hast du halt eine viel größere Range und auch eine viel höhere Toleranz für diese Dinge. Und dieser Raum, der halt nicht nur auf einem Produktionslevel stattfindet, wird dann da natürlich auch für Inklusion und Diversity ausgenutzt. Also Hyperpop ist eine durchweg pluralistische Musik. Das spielt sich so gegenseitig die Bälle zu, weil natürlich dann so Laura Less von 100 Gags halt sagt, dass so die Möglichkeit der hochgepitchten Vocals ihr halt irgendwie die Möglichkeit gab, sich in ihrer Geschlechtsidentität irgendwie zu finden oder sie ihr dabei geholfen hat. Sowas ähnliches hat Sophie halt zum Beispiel auch gesagt. Da gibt's auch einen Song, der heißt Face Shopping. Da singt sie halt, dass sie real ist, obwohl sie ihr Gesicht mit Photoshop manipuliert. Also dieses ganze Auftreten im Internet und in der Realität verschwimmt halt auch so ein bisschen. Das ist so im Großen und Ganzen, also auf die Spitze getrieben hat es eigentlich Shy Girl gerade, indem sie eine EP gemacht hat, wo sie gleich 4 Alter Egos mit 4 digitalen Avataren präsentiert hat. Das ist dann eine Ein-Mensch-Gruppe, die völlig unterschiedliche Aufgaben haben. Und das ist im Prinzip so das, was Hyperpop eigentlich ausmacht, auf seiner identitären, in seinem identitären Auftreten. Es reicht halt von sehr starken Überzeichnungen von weiblicher beziehungsweise männlicher klassischer Rollenbildung bis hin zu halt zu völlig surrealistischen Darstellungen, was dann eben auch wiederum so einen witzigen, ironischen Touch oft hat. Man sollte das hier aber tatsächlich, was wir auch schon gesagt haben, nicht mit einer Albernheit verwechseln, weil es eben nur eine Kommunikationsweise ist und man es in gewisser Weise auch so ein bisschen als Verhöhnung dessen lesen kann, was die generische Popmusik in den letzten 40 Jahren hervorgebracht hat, nämlich offensichtlich nur die extrem feminine Popsängerin und den hypermaskulinen Gitarristen. Und um jetzt den Bogen zu Carina zu schlagen, ich habe meinen Monolog hier gleich geändert, kann man sich dem Ganzen auch anders nähern, nämlich mit dem sogenannten Glitch-Feminismus, der von einer New Yorker Autorin namens Legacy Russell geprägt wurde. Und Glitch bezeichnet im Grunde genommen hier eine vermeintliche Andersartigkeit oder Abweichung der Norm beziehungsweise deren Vorstellung von Norm als Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung. Das ist halt im Feminismus ganz klar irgendwo etwas nicht hegemonial männlich konnotiertes, aber der Glitch-Begriff kann natürlich auch auf Hyperpop übertragen werden.
Hey, kommen wir damit gleich zum nächsten Monolog.
Ja, klar.
Das war so schön rübergespielt. Danke, Fionn. Also Fionn hat das ja schon sehr, sehr gut analysiert. Ich glaube, wenn wir Glitch so verstehen, dass da eine Form der Erschaffung von Spaces stattfindet, in denen verschiedene Identitäten ihren Ausdruck finden, dann finde ich es eben auch genauso.
Ich hatte
einen, hast du noch einen besseren Satz? Kannst du mich
jetzt kontern? Ich hatte im Glitch noch als Akt der Verweigerung.
Auch gut, habe ich auch gelesen. Habe ich aus Kürzungsgründen rausgeschrieben. Toll. Ja, ich finde, es ist aber, denke ich, sehr, sehr spannend auch zu schauen, wie dieser Ausdruck und diese Erschaffung von Spaces auch eine visuelle Übersetzung findet. Und klar, wir dann Range, aber wie Fionn gerade schon angedeutet hat, mit Glitch Feminism habe ich da gerade bei weiblichen KünstlerInnen wiederkehrende Motive in den Visuals gefunden, in den Farben, aber gerade auch in der Art, wie Weiblichkeit und weibliche Körper inszeniert werden und meine da eben genau diesen Glitch Feminism entdeckt zu haben. Ich habe mir da so zwei Beispiele mal rausgesucht, die jetzt relativ prominent sind. Zum einen haben wir ja schon sehr oft Hannah Diamond in dieser Folge jetzt erwähnt. Was macht Hannah Diamond visuell? Die hat letztes Jahr auch schon erwähnt, ihr Debütalbum Reflections rausgebracht. Darauf sitzt sie, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, in einem ganz retro-futuristischen Look, ganz in weiß gekleidet, auf einem Kitsch-Halbmond. Die dazugehörigen Pressefotos sind so sehr geprägt von Farbkombis aus weiß, knallpink, lila, immer mit so Glanz und Schimmer überzogen. Also alles sehr so, ich möchte sagen, stereotypische, weiblich konnotierte Farben oder als unschuldig wahrgenommene Farben und dann immer mit diesem Glow-Effekt. Und obendrauf begleitet sie das Ganze immer mit Visuals, die bis in die Unendlichkeit gefotoshoppt sind. In den meisten Fällen postet sie da vor Spiegeln, also das Motiv Reflection mit Make-up-Kits in der Hand, wie sie sich schminkt. Sie sieht die meiste Zeit über tatsächlich aus wie so ein geschminktes Silikon im Autoscooter, muss ich sagen, wenn ich das ganz platt ausdrücken will. Also es ist heavy und damit kreiert sie nicht nur so eine Flawless-Persona, sondern für mich auch performt sie damit so eine Hyperfemininität, also das, was gemeinhin sozial und kulturell konstruiert als weiblich gilt. Das wird hier total überspitzt in der Ikonografie. Man kann sich da mal auch ihr Video ansehen zu High. Da wird man so in ihr Schlafzimmer geführt und sie kritzelt ihren eigenen Namen in Pink in ein Notizbuch und dann schminkt sie sich wieder und man kann dann, ja, sie dabei beobachten und gleichzeitig schaut sie dann noch in einen Feed, der heißt Hannah's Bedroom Cam One, also sie wird auch noch gleich zweifach beobachtet. Wichtiges Detail, kommen wir gleich noch zu. Dann gibt es auch andere Beispiele noch, wie beispielsweise Slater, eine US-amerikanische Popkünstlerin, die überspitzt das Ganze noch auf so einer sehr sexuellen Ikonografie-Ebene, hat aber auch diese Artworks in Knallpink, schimmernde Herzen, Glitzerketten, Süßigkeiten. Und auf ihrem Debütalbum Slater regelt sie sich fast nackt auf einer knallpinken Solariumbank. Im Video zu Daddy AF posiert sie mit so wasserstoffblonden Haaren, lang gewellt und auf so einem Tigerfell und guckt die ganze Zeit in so einem Rüschentopf, sehr, sehr unschuldig. Was sagt uns das jetzt am Ende, wenn wir also so Sachen hören und die Beispiele haben? Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass wenn beispielsweise, wie Slater gerade genannt, ihren Körper so in den Vordergrund stellt und sich da so regelt oder Charlie XCX fast nackt auf ihrem Cover posiert, dann ist das natürlich ganz klassisch, wie wir es beispielsweise ja, in ein bisschen anderer Form bei Web auch hatten, aber eine Ausdruck von sexueller Befreiung, Rückgewinnung des eigenen Körpers, nur eben hier auf visueller Ebene. Und ich denke, hier soll so ein vermeintlicher Error, also dieser angesprochene Glitch im System, so verhält man sich nicht als Frau, so zeigt man sich nicht öffentlich als Frau, positiv besetzt werden und so eine Systemveränderung vielleicht angestoßen werden. Ich sehe da aber auch noch einen anderen Aspekt, bei Hannah Diamond zum Beispiel. Da denke ich, dient diese Anwendung von Hyperfeminität eher als so eine Art Performance, was Gesellschaft durch die Kameralinse erwartet, wie sich Frauen eben verhalten sollten. Also im Grunde reproduziert sie so einschränkende Geschlechternormen, unrealistische Ansprüche von Perfektion und so sehr normative Bilder von Körper, um damit eventuell auch wieder ein Error aufzudecken, also diesen Glitch im Pop zu offenbaren. Soweit meine Thesen und meine Beispiele. Ja.
Also eigentlich kann man das relativ gut übertragen auf diese Idee, die wir jetzt schon aufgemacht haben oder die These, die wir jetzt schon aufgemacht haben von den corny Elementen von 2000er Pop, wo große Popstars, wie Fionn schon gesagt hat, auch durch eine ja vielleicht also zum einen Femininität und Maskulinität im stereotypen Sinne da irgendwie sehr in dieser Art und Weise inszeniert werden.
Aber ist ja gerade für diese Ära auch super spannend, wenn man sich zum Beispiel genau irgendwie anguckt, dass 50 Cent ist so der größte Rapstar der 2000er und das ist so die personifizierte Hypermaskulinität.
Genau, und gleichzeitig diese Leute dann aber natürlich auch zum Vorbild werden durch Stardom dafür, was Femininität ist oder was Maskulinität ist. Und dann kann man sagen, dass genauso wie in der Musik, also quasi mit dieser Körperinszenierung was Ähnliches passiert, nämlich dass man das da den Mainstream-Moment nimmt und den übersteigert so sehr, dass vielleicht das, was ursprünglich corny ist, daran kaputt geht.
Das ist ja derselbe Mechanismus, mit der man versucht, eben diesen Apparat so zu überladen, dadurch, dass die Musik so schnell und wuchtig ist.
Genau, und der Punkt, an dem quasi die Maschine dann überhitzt und dann die Störgeräusche einsetzen, dann musikalisch genauso wie visuell repräsentiert durch den Glitch, ist das dann der Glitch dann vielleicht der Space, in dem dann plötzlich auch der Glitch auch in einer Musikproduktion etwas Nicht-Normatives, dann der Space, in dem die nicht-normativen Identitäten stattfinden können.
Ach, schön zusammengefasst, Martin.
Wir können noch ein bisschen über die Perspektiven reden.
Das stimmt.
Ja, das würde ich mir, also auch über die Rezeption, weil ich persönlich habe mich dahingehend so ein bisschen gefragt, es wird ja so ein bisschen gehofft gefühlt, dass das jetzt kein ironischer zweiter Cloud-Rap, Vaporwave, Internet-Kram ist. Gibt es denn dafür irgendwelche Anzeichen, dass das etwas Größeres sein könnte?
Das, glaube ich, liegt alleine daran schon, dass es sich jetzt irgendwie seit 7 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und da bleibt. So, also das ist, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt, an dem es so richtig nicht mehr wie so ein Hype sterben kann, sondern dass es genug Möglichkeiten hat, irgendwie Sachen zu adaptieren, die in Popmusik passieren und auch den Zeitgeist immer irgendwie auf eine, sei es subversive Art abzubilden und sich eben den Veränderungen in der Gesellschaft musikalisch, künstlerisch auch sehr gut anpassen kann. Also deswegen glaube ich, dass das nicht tot zu kriegen ist.
Also erstmal sehe ich da halt total das ästhetische Potenzial, dass sich das halt so festsetzt, dass dieses Post-Genre sich weiter ausbreitet. Und was ich mich halt frage, ob einfach dadurch, dass das Hörverhalten ja sich auch immer mehr verändert, ob das in der Art, wie diese Songs halt auch komponiert sind, ob das dann irgendwann zu einem Standard von Hörverhalten wird, dass wir uns, also jetzt aktuell beschreibe ich es noch als stressig, aber dass 10 Jahre in die Zukunft das vielleicht einfach eben der Standard geworden ist.
So wie die Mutter, die dem Sohnemann erst Beatles malig reden wollte und 10 Jahre später, ach, kannst du mir nicht mal eine Beatles CD brennen?
Ja, nee, also du musst dir ja vorstellen, dass auch irgendwann, wir sind ja so die letzte Generation, die Pre-Streaming noch groß geworden ist. Und irgendwann gibt es ja nur noch Leute, die von alles Grund kennen. Auf alles kennen und die ja ab dem Moment, ab dem sie mit Popkultur zugeballert werden, direkt schon mit allem zugeballert werden und nicht mehr so selektiv, wie das irgendwie für uns war, die noch redaktionellen Content und redaktionell kuratierten Content so bekommen haben, sondern eben die aus diesem kompletten Pool schöpfen können und für die auch alles irgendwie den gleichen Stellenwert hat, zumindest so im frühen Kindesalter, in dem es noch prägend ist. Und wenn du diesen Ansatz auch dann hast ins Musik machen, dann wird das natürlich total natürlich. Also wenn du anguckst, sind super viele Hyperpop-KünstlerInnen, die 14, 15, 16 sind. Die sind quasi als Kinder schon mit Streaming in Verbindung gekommen. Und die adaptieren natürlich viel, viel natürlicher so Post-Genre, weil da Rock und Hip-Hop gar nicht getrennt voneinander also die sind ganz anders sozialisiert, solche Leute. So. Und deswegen wird dieser Ansatz von dem, was jetzt im Moment vielleicht in Hyperpop stattfindet, hat das auf jeden Fall die Perspektive, die neue Mainstream-Musik zu werden, wenn irgendwann alle, morbide gesagt, tot sind, die es nicht anders kennen.
Das ist so ein bisschen meine Frage, weil ich halt im Moment noch das Gefühl habe, es ist wahnsinnig sperrig, also es ist sehr unzugänglich und was Nicola ja sagt, es ist stressig. Ich sehe das Mainstream-Potenzial da bisher nur in so einem Akademikerkreis, also das, was früher die Specs-Leser gewesen wären.
Aber hör dir doch mal ein Glive an, das ist super poppig, aber es hat trotzdem irgendwie eine Daseinsberechtigung in der Hyperpop-Bubble. Und erfüllt auch irgendwie die Soundkriterien von dem, was wir dafür charakterisieren. Aber es sind Songs dabei, so dieser Icecores, der Opener von der aktuellen EP, der könnte so im Radio laufen, der wird nicht stören. Also gut, vielleicht nicht bei Enjoy oder so, aber bei Cosmo oder im Nachtprogramm von 1Live, keine Ahnung.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also es gibt natürlich diese extrem herausfordernden Beispiele wie 100 Gags, nur mal, dass das irgendwo gewissermaßen auch sind. Aber sie hört ihr zum Beispiel auch, ich meine, Caroline Polachek findet auch in dieser Hyperpop-Playlist statt. Rina Sawayama, und das sind ja im Endeffekt so 1A-Pop-Songs. Rina Sawayama sogar wirklich auch Radiopotenzial. Also da ist das ja wieder so offen, was da alles irgendwie als Hyperpop gilt. Das ist so viele, also kann man, glaube ich, so per se gar nicht sagen. Das ist jetzt alles Indeed so überfordernd, überlastend und nicht Mainstream und radiotauglich ist. Das stelle ich auch.
Aber ist der,
was ich, jo,
du. Oder nee, sorry. Ich quatsche die ganze Zeit.
Was ich mir noch überlegt habe, um jetzt vielleicht noch so eine dystopische Note mit reinzubringen, dadurch, dass das ja alles so abgehackt schnell hintereinander passiert, hat das ja irgendwie so eine gewisse Form von maschineller Algorithmizität. Oh Gott. Von einem Algorithmus. So. Und könnte das dann theoretisch einfach auch eine Blaupause sein, dass man den Menschen irgendwann komplett rausnimmt und man kreiert Songs, die halt eben so mit Genres durchgewurbelt werden, einfach maschinell, und irgendwann ist der Mensch gar nicht mehr da.
Klar, das kann passieren. Ich glaube auch, es wird früher oder später Künstler geben, die diese Perspektive, KünstlerInnen geben, die diese Perspektive nutzen werden. Gibt es wahrscheinlich schon.
Wobei ja, da auch in diesem
Pitchfork.
Wobei in diesem Pitch, ich glaube, das war auch der Pitchfork-Podcast, wurde auch gesagt, dass die jetzige momentane Szene die Idee ablehnt, weil Algorithmen für sie von so einer sehr weißen, cis-männlichen Gesellschaft kreiert sind und sie damit nicht irgendwie ihre... So, ne? Deswegen.
Das ist das grundsätzliche Problem mit jeder irgendwie so Fantasie von künstlicher Intelligenz, dass wenn du die trainierst mit dem jetzigen Wissensstand und dann zu der sagst so, yo, hier Daten aus den letzten 50 Jahren, wer kriegt einen Kredit und wer nicht, dass die dann sehr stark von rassistischen und sexistischen Entscheidungen geprägt sind. Ne? Und genauso ist das natürlich mit dem Algorithmus auch. Also dann bleibt man halt irgendwie an dem Punkt stehen.
Ist so ein bisschen die Frage, was ich mich, und da blutet natürlich mein Herz, aber wir hatten die Diskussion schon auf Twitter, weil es ja auch immer gesagt wird, tatsächlich aktuell jemand wieder gesagt hat, dass Rap der neue Punk sei, und dann da eine Diskussion zustande kam, dass Rap eben schon sehr, oder Hip-Hop auch generell, sehr im Mainstream so angekommen ist, dass es überhaupt keine Subversion mehr zulassen kann. Könnte Hyperpop tatsächlich diesen Stellenwert, den Hip-Hop im Mainstream gerade hat, denn einnehmen und diese Version wieder herbeiführen? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Auch als vielleicht Dystopie, vielleicht auch Utopie, je nachdem, von auf welcher Seite ihr steht.
Also die Perspektive einer radikalen Gegenkultur?
Ja.
Dafür funktioniert es zu sehr nach den Verwertungslogiken des Kapitalismus. Da würde ich stark widersprechen. Also Subversion schön und gut, aber das ist ja auch so ein bisschen, dass man versucht, das bestehende System irgendwie so ein bisschen bewusst zu stürzen. Und das sehe ich dann nicht. Also vielleicht machen sie es unintentional, einfach in der Art, wie sie sind. Wir haben ja gerade schon über den pluralistischen Ansatz gesprochen. Also wie gesagt, auf identitätspolitischer Seite würde ich das total unterschreiben, dass halt versucht wird, es offener zu machen für queere Personen. Ja. Ist halt dann die Frage, ob dann eben das verloren geht, wenn man in den Mainstream gehen möchte. Da könnte man natürlich direkt auch wieder fragen, ist diese Negation von Gender etc. mit Butler gesprochen, überhaupt in einem kapitalistischen Mainstream möglich? Kann das funktionieren? Und das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Da sehe ich halt das Potenzial, dass man da den Bogen schlagen kann hin zu einem kapitalismuskritischen marxistischen Ansatz. Aber da träume ich vielleicht mal.
Kapitalistisch-marxistischer Pop.
Ja. Also alleine dadurch, dass ja diese Bubble mittlerweile oder diese Bubbles, die darin stattfinden, so dermaßen an Spotify gekoppelt sind, macht es ja schon schwer, dem Ganzen einen gegenkulturellen Wert beizumessen. Also ist ja, dadurch, dass ja am Ende Spotify-Redakteure da sitzen und selbst wenn es irgendwie zig unsigned Artists mit einem wahnsinnig krassen Spektrum an Gender-Identitäten in dieser Playlist stattfinden, sitzen am Ende immer noch Spotify-Editors vor einem Rechner und wählen aus, wer jetzt da reinkommt und wer nicht. Und es findet immer noch irgendwo ein Gatekeeper-Mechanismus statt. Mhm. Gesteuert von eben einer Firma. So.
Das ist so ein bisschen das Problem, das wir jetzt auch haben, wenn wir versuchen, irgendwelche Thesen aufzustellen, dass die Breite der Musik, die wir damit jetzt versuchen zu meinen, durch diese Spotify-Playlist ja auch enorm irgendwie gesteigert wird, ne? Weil wenn man jetzt nicht nur so von dem Beschleunigten oder von dem ganz viel gleichzeitig oder so spricht, wo man natürlich irgendwie logisch denken könnte, das ist zeitgeistig und könnte das irgendwann der Mainstream werden, der Glitch zum Beispiel oder das Störgeräusch, was ja bei AJ Cook-Produktionen schon irgendwie ein stilprägendes Element ist, ist ja an sich so amusikalisch, dass sich schwer vorstellbar ist, dass das kommerzialisierter Mainstream wird. Weil das irgendwie an sich amusikalisch ist.
Es wird irgendeinen Weg gefunden, da bin ich mir sicher.
Ja, und zwar ganz klar TikTok. Dieses Störgeräusch ist dann das Element, was man auch in TikTok als Interaktionspunktum, um mal in diederischen Sinne zu sprechen, umsetzen kann. Das ist ja so ähnlich wie hier Roddy Ricch und sein The Box. Dieses ist ja auch etwas, was dann aufgegriffen wurde im TikTok. Das ist dann bei AJ Cook, kann man das dann noch so weit ausproduzieren, dass es dann halt quasi das zentrale Ding auf TikTok wird. Also ich glaube schon, dass das Crossover-Potenzial, um mal im Nelschen Sinne zu sprechen, vorhanden ist, in den Mainstream zu breaken.
Interessant finde ich noch, weil wir jetzt gerade so viel von diesem sehr überproduzierten und irgendwie schnellen und so weiter sprechen, dass sowohl die AJ Cook-Alben, die dieses Jahr erschienen sind, als auch das Album von Sega Bodega, der ja der Producer für ganz viele Leute im Nuxi-Camp um Scheige, Coco Chloe, Oklo ist, die haben beide dieses Jahr Alben veröffentlicht und sind, ne, irgendwie beides Leute, die den Sound ihrer jeweiligen Camps so ein bisschen prägen als Producer. Und trotzdem sind diese eigenen Alben so mit das subtilste und vom Sound her so Bedroom-Producer-mäßigste, glaube ich, was aus diesen Camps gekommen ist. Das
Oklo-Album war ja auch sehr sonor.
Ja. Voll. Was irgendwie darauf hindeutet, dass da also auch eine Entwicklung in eine andere Richtung stattfindet, ne? Obwohl das bei AJ Cook ja auch so ist, dass der sich auf diesen Sachen genremäßig total geöffnet hat, während man früher bei PC Music gesagt hat, okay, das hat ganz klar dieses Eurodance 2000er Pop-Ding, covert er da jetzt plötzlich die Smashing Pumpkins oder so, und es ist irgendwie so Lo-Fi-Indie-Rock-mäßig, und gleichzeitig ist das aber überhaupt nicht dieses Chaos, wie es bei 100 Gags ist, wenn verschiedene Genres zusammenkommen, sondern es ist eigentlich so ein sehr, ja, reduzierter Sound. Das sind ja schon so eher so Songfragmente, die irgendwie auch so einen Prozess veranschaulichen sollen. Also in die Richtung könnte es sich halt auch entwickeln.
Bleibt abzuwarten.
Machen wir jetzt eigentlich noch eine Playlist oder scheißen wir drauf?
Nein, ja. Wir machen schon eine, das klären wir aber per ganz vielen stressigen WhatsApp-Sprachmemos.
Genau. Hey.
Hat doch jemand einen guten Schlusssatz?
Können wir nach diesem phänomenalen Gespräch festlegen, in einem Satz, was Hyperpop ist?
Nein.
Es bleibt also alles offen.
Hyperpop ist, wo Hyperpop draufsteht.
Ich habe mich da, also das ist ein schöner Schlusssatz. Ich habe mich da aber noch ganz kurz gefragt, ist das nicht eigentlich auch eigentlich zu wässrig, um es dann irgendwie vermarktbar zu machen?
Ich glaube, die Hyperpop-Szene, wenn wir es mal so begreifen wollen, funktioniert weniger über Identifikation mit einer Musik als über Identifikation mit
dem Movement.
Dem Movement wahrscheinlich, oder?
Ja.
Schon. Obwohl, ne, also mein Zugang dazu ist ja schon, dass ich irgendwie so diese Charlie XCX, Heiner Diamond Sachen extrem geliebt und dann irgendwie ständig gehört habe. Aber das überträgt sich halt null jetzt zwingend auf alle Personen, die in dieser Spotify-Playlist stattfinden, weil das dann teilweise soundtechnisch schon wieder so weit weg ist. Und ich glaube, viele Menschen haben jetzt tatsächlich so einen Community-Zugang halt dazu. Ne?
Das öffnet sich ja auch gerade nochmal in so ganz interessante Richtungen mit zum Beispiel einem letzte Woche oder vorletzte Woche auf Platz 1 befindlichen Phoebe Bridgers Hyperpop-Cover. Und da erschließen sich dann wieder Welten, die alle. Ja, das war eine.
Warum was? Das findet man doch in der Playlist bestimmt.
Auf jeden Fall wurde Kyoto von Phoebe Bridgers als Hyperpop-Remix, Hyperpop-Cover-Remix, wie auch immer, neu veröffentlicht. Und das hat dem Ganzen für mich die Krone des. Es ist nicht mehr greifbar aufgesetzt.
Irgendwann ist alles ein riesiges Hyperpop-Gefilde.
Ja. Dieses Remix-Ding, das ist ja dann eher wieder wie so ein Gimmick oder wie so ein Gag, genauso wie bei den Nightcore-Remixes von wegen, haha, wir hören jetzt diesen Pop-Song, aber schnell und stressig und hoch. Ja. So, und mit Autotune, ne? Und es gibt also quasi wirklich unter diesem Label das komplette Spektrum von diesen Sachen, wo man vielleicht mit Fug und Recht sagen kann, jo, das klingt irgendwie nach Ironie oder nach Parodie oder das ist nicht viel mehr als irgendwie so ein Gimmick und so ein bisschen Vaporwave-Ästhetik mit ganz viel Blau und Pink und Silber. Und dann aber gleichzeitig halt auch Sachen wie irgendwie die AJ Cook-Alben, die dieses Jahr erschienen sind, die auch von so einem Songwriting-Aspekt her irgendwie super interessant sind. Also wir halten fest, Hyperpop ist alles und nichts.
Gut. Dankeschön.
Guter Schlusssatz. Danke jo. Auch. Tschüss.
So unverbindlich gehst du jetzt, ja?
Jetzt gehe ich einfach. Aber alleine, ihr könnt doch weiter.
Okay, ciao, Janik.
Nein, was haben wir denn noch auf der Agenda?
Nö, ich.
Nee, nix. Wir müssen jetzt einfach nur natürlichere Art und Weise finden, schon Tschüss zu sagen.
Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank dafür.
Mir auch.
Ja, ich fand's auch gut. Ja. Sehr schön.
Sweet. Das klingt so unauthentisch.
Natürlicher ging doch jetzt nicht.
Wir wollen noch einen Jahresrückblick machen. Wir überlegen, das Ganze via Twitch und mit viel Alkohol zu gestalten. Fühlt euch hiermit eingeladen.
Wir sind von beidem Fan.
Geil, von Twitch und von Alkohol?
Also von,
ja, doch.
Achso,
ja. Von Alkohol, ja, Twitch und ich, wir finden noch zusammen. Vielleicht auch Hyperpop und ich dabei.
Geil, Leute, abonniert alle Socials von Vorglühen und von Disco-Thesen. Folgt Yannick, Nikolai, Fjörn, Carina und mir auf Twitter, Instagram und Tinder, aber nicht auf der Straße und sendet uns
Schreibt uns Briefe mit Frank Elstner Witzen. Schöne Grüße auch.
Schreibt uns Briefe bitte mit der Schreibmaschine und mit ein bisschen Parfum auf dem Papier. Und wir hören uns alle bald wieder. Hoffe, es geht euch gut da draußen, ihr lieben VorglüherInnen und Diskutiere. Werdet gesund oder bleibt gesund. Macht keinen Quatsch und hört ganz viel tolle Musik. Tschüss.
Tschüss.
Ich kann nicht anders abmoderieren, glaube ich, als in diesem Frank Elstner-Way.